Jesus, du hast Geburtstag. Bald, in knapp 4 Wochen. Alles Gute zum ersten Advent. Hier ist der Irgendwas mit Medienplausch mit Arian
Alex.
und dem Intro. So, willkommen zur 49. Kalenderwoche. Wir bequatschen hier in dieser Folge wieder so ein bisschen die neuesten Mediennews der Woche und was wir die Woche über so geplant haben. Und im Anschluss bekommt ihr in einer separaten Folge dann den zweiten Teil unserer Spider-Man-Film-Review-Erzählungsfolge. So, aber kommen wir zunächst zu den News. So, Alex, willst du anfangen mit einer News?
Ja, ich möchte anfangen, denn bleiben wir gleich beim weihnachtlichen Thema. An Weihnachten, da guckt vielleicht der ein oder andere gerne mal die Harry Potter-Filme. Und ja, das ist jetzt eine miserable Überleitung, aber die Gerüchte haben sich bestätigt. Mads Mikkelsen ersetzt Johnny Depp in Fantastische Tierwesen 3. Er wird in die Rolle des Grindelwald schlüpfen, nachdem Warner Johnny Depp darum gebeten hat, den Film doch zu verlassen, weil Johnny Depp die Klage gegen The Sun verloren hat, in der sie ihn als Frauenschläger bezeichnet haben.
Ja, also wir haben ja
Ich.
schon in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass es da Verhandlungen oder Gerüchte, Gemunkel gibt. Und jetzt hat er sich das halt so bewahrheitet. Und wie wir auch schon in der letzten Folge gesagt haben, also
Ich
wir
find's
sind eigentlich
geil.
beide, wir sind da beide ziemlich hinter. Also wir finden das beide ziemlich cool.
Mads Mikkelsen ist cool. Ich
Ja.
mag den. Optisch passt er, glaube ich, auch ganz gut rein.
Ja, definitiv. Also gerade auch wenn du siehst, wie sehr Johnny Depp da irgendwie aufgemacht wurde. Der ist der Schritt zu Mads Mikkelsen gar nicht weit. Du musst für ihn eigentlich weniger Maske aufwenden als für einen Johnny Depp, um das rauszuholen. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Entscheidung auf jeden Fall.
Ja.
Hat Warner ganz gut gemacht. Ja, apropos Weihnachten, was macht man an Weihnachten natürlich auch gerne? Klar, sich so richtig brutale Slasher-Filme angucken. Und zwar gibt es da ganz nette News aus der Ecke. Und zwar ist der 10. Teil der Freitag der 13. Reihe, also sprich hier Jason Voorhees mit seiner Eishockey-Maske, wie er rumläuft und
Der hat
Leute
einen
abschlachtet.
Nachnamen.
Ja, Voorhees. Ja.
Okay.
Klingt ein bisschen holländisch tatsächlich. Der 10. Teil ist jetzt vom Index runter. Jason X heißt der. Das war der letzte Teil, der noch auf dem Index drauf war. Der kam 2002 raus und wird auch manchmal einfach nur Jason in Space genannt. Denn genau das ist der Plot. Jason wird nach 9 Teilen Freitag der 13. als Biowaffe eingestuft und ins Weltall geschickt, um dort Atomtests zu machen. Und oh Wunder, er entkommt aus seinem Kyroschlaf und läuft Amok. Genau, der Teil kam eigentlich 2002 raus auf VHS und DVD, wurde dann aber 2004 indiziert und jetzt, so ist es halt, also für Leute, die halt nicht wissen, was indiziert bedeutet, die werden natürlich alle geprüft immer auf ihre Alterstauglichkeit. Und wenn ein Film aber, wenn die Prüfmedien das Gefühl haben, der Film ist nicht mal mehr ab 18, sondern nicht zugänglich für das menschliche Gehirn, absolut nicht jugendfrei, dann wird ein Film indiziert und darf nicht offen verkauft oder ausgeliehen werden. Der wurde sogar wieder zurückgerufen dann tatsächlich. Genau, und jetzt werden halt hin und wieder mal, genau wie bei Videospielen, auch immer wieder eine erneute Prüfung vorgenommen und da kommt dann meistens raus, okay, die Medien haben sich so sehr verändert, das, was da jetzt damals vor ja, 16 Jahren so schlimm ausgesehen hat, ist jetzt mittlerweile nicht mehr so schlimm. Ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich kommt der jetzt mittlerweile ab 16 raus. Also
Wie viele Teile gibt es jetzt insgesamt von 3.13?
das war der 10. Ich glaube, danach kam nur noch einmal das Remake
Reboot.
von
Genau.
Michael Bay,
Das heißt.
also so gesehen dann 11.
Alter, 10 Ste. Wow.
Ja.
Okay. Und Leute beschweren sich über Fast and Furious.
Ja, definitiv.
Ja, wobei, da wird es ja auch noch ins All gehen. Also, sobald dir keine Ideen mehr einfällt, schick deine Protagonisten einfach ins Weltall.
Ja, ich glaube, das war auch bei Sharknado
Alter.
3 oder 4, so dass sie dann ins Weltall gegangen sind. Ja.
Okay. Kommen wir aber mal wieder zurück auf den Planeten Erde. Und zwar, ich bin ja sehr großer Serienfan und halte immer so ein bisschen die Augen offen nach den nächsten Serienhighlights. Und gerade wenn HBO ankündigt, eine Serie zu machen, ist es halt immer ein großes Augenmerk für mich, da sie ja verantwortlich waren für Game of Thrones und für Sopranos. Sopranos habe ich noch nicht gesehen, vielleicht werde ich es immer gucken. Jedenfalls, die Serie heißt The Nevers. Und in dieser Serie wird es um eine, naja, Gruppe von viktorianischen Frauen gehen, die Fähigkeiten an sich entdecken. Und damit tauchen natürlich auch die ersten bösen Menschen auf. Und naja, es entwickelt sich eine Mission, gegen das Böse zu kämpfen. Es klingt sehr, sehr
Ja.
basic. Aber wenn HBO dahinter ist,
Eigentlich gut.
ist das eigentlich
Ja.
schon mal ein gutes Gütesiegel. Und es tut mir wirklich leid, das zu sagen. Joss Whedon steckt dahinter und das ist leider, was Serien angeht, auch ein gutes Gütesiegel, denn
Ja.
er hat damals Agents of S.H.I.E.L.D. mit erschaffen, er hat das Fox-Drama The Dollhouse mitkreiert, das kenne ich jetzt nicht, aber er hat Buffy the Vampire Slayer, das haben wir im Deutschen Buffy die Vampirjägerin, und Firefly hat er beides mitkreiert. Also was Serien angeht, hat er leider ein Händchen, auch wenn ich ihn wirklich nicht mag. Deswegen kommen wir jetzt zum schönen Teil der News. Er hat das Projekt verlassen.
Ja, geil.
Die Serie wurde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wurde die Serie zu Ende gedreht. Die erste Staffel mit 10 Folgen. Und jetzt hat HBO gesagt, dass sie sich von ihm getrennt haben. Joss Whedon hat gesagt, ich habe zu viel um die Ohren. Das war super anstrengend mit der Pandemie und so. Ray Fisher, der Cyborg-Darsteller, der ja eine.
Der eh eine Fehde hat mit Joss Whedon.
Der eine Fehde hat mit Joss Whedon, denn er hat ja quasi bei Warner Bros. Dafür gesorgt, dass gegen ihn ermittelt wird. Und er ist der festen Überzeugung, dass das vom Projekt zurücktreten quasi so ein bisschen, dass er sich rar machen möchte und keine Aufmerksamkeit mehr machen will, sodass das alles schön unter den Tisch fällt. Ray Fisher sagt, er wird das auf gar keinen Fall zulassen und da weiter vorantreiben. Und
Jo, das ist echt
wenn du dann
übel.
noch so weiterdenkst, ist es von HBO. HBO steht ja auch voll hinter Zack Snyder und dem Snyder Cut.
Ja.
Und dementsprechend dann auch hinter Ray Fisher. Vielleicht ist da wirklich was Filmpolitisches. Ich habe auch irgendwo eine Headline gelesen, aber ich habe keine Bestätigung dafür gefunden, dass jetzt wohl Zack Snyder einspringen soll und die restlichen Szenen machen soll. Ich dachte, ja, okay, das wäre schon witzig, aber ich habe halt, ich glaube, das ist einfach nur
Aber
so ein
wie heißt die
Schnipsen.
Serie? The Nevers oder Nethers? Also
The Nevers.
mit V.
Ja, The
Ja.
Nevers. Und Nick Frost spielt mit.
Oh,
Also der Cast
cool.
ist generell, ich habe den jetzt nicht
Ja.
im Detail angeschrieben, der sah aber sehr solide aus.
Nick Frost passt da voll rein, weil das halt auch so diesen Charakter hat von. Das klingt zumindest gerade so wie diese typischen Serien, die du dann immer Samstagmorgens irgendwie auf ProSieben und Kabel 1 hast laufen. Und ich finde, da passt da eigentlich tatsächlich ganz witzig rein.
Also Nick Frost hat seinen Charakter als Lunatic Maniac bezeichnet.
Okay.
Das könnte ganz witzig werden. Also, The Nevers kommt irgendwann 2021 raus. Wer hätte das gedacht? Ja.
Bleiben wir bei Serien. Disney kündigt für 2021 eine neue Streaming-Plattform an für Erwachsene. Du hast es anscheinend noch nicht gehört. Dein Blick ist auf jeden Fall. Weil Disney hat ja momentan noch ziemlich viele Filme und Serien-Highlights in petto, dadurch, dass sie halt so viele Marken eingekauft haben, die aber nicht auf Disney Plus ausspielen, weil das nicht zum Tonus von Disney Plus passt halt. Weil zu Disney gehören ja mittlerweile auch, gut, die ganzen Marvel-Filme, das passt ganz gut rein, aber auch Sachen wie Stirb langsam, Alien und so zum Beispiel, weil die haben ja jetzt Fox, ABC, FX und Searchlight und sowas komplett unter sich. Und da sind auch viele saftige Filme und Serien, die halt 16 oder 18 plus sind. Und dafür hat Disney Plus sich jetzt überlegt, eine extra Streaming-Plattform zu machen. Es ist bestätigt, dass sie es machen. Es ist noch nicht bestätigt, wie es heißen wird, wie es ablaufen wird und so weiter. Aber für 2021 ist es auf jeden Fall jetzt angeplant.
Disney plus plus.
Disney 18 plus. Das wäre witzig. Ja, ich
Oh.
sag mal so, ich würde es irgendwie blöd finden, wenn die jetzt nochmal ein neues Bezahlmodell raushauen und du dann letztendlich für Disney dann zwei monatliche Abos hast.
Das wollte ich gerade sagen. Ich finde es an sich cool, dass die das irgendwie trennen wollen, müssen sie für mich nicht machen. Es gibt genug andere Streaming-Anbieter, die irgendwie vormachen, wie man das mit der Kindersicherung ganz gut machen kann.
Ja, ich würde es cool finden, also es hat auf jeden Fall Vorteile so, weil nehmen wir mal an, du sagst, okay, ich habe jetzt richtig Bock auf die Disney-Sachen, aber ich habe kein Interesse an diesem ganzen 18-Plus-Kram, ne?
Ja.
Dann macht es halt Sinn zu sagen, so, dann holst du dir nur Disney Plus. Wenn du sagst, ich habe nur Bock auf die ganzen so Alien und so weiter,
Ja,
dann so.
ich sehe den Vorteil, aber
Wenn
ich.
du halt Bock auf beides hast, ich denke mir halt so, mach zumindest irgendwie ein Bezahlmodell, dass du dir beides holen kannst und unwesentlich
Das wäre zumindest fair.
Ja, dass du nicht
Weil
mehr
wir sind
bezahlst.
Medienjunkies und ich will nicht zugeben, wie viel Geld ich für Streaming-Dienste im Jahr ausgebe.
Ja.
Mir fehlt eigentlich nur noch Apple TV Plus. Das ist das
Ja.
Einzige, was mir fehlt, glaube ich.
Letztendlich bin ich der Meinung, du kommst halt eh kaum hinterher. Ich krieg langsam Depressionen, wenn meine Watchlist immer weiter wächst. aber ich finde es an sich gut, wenn dann zumindest mal die ganzen IPs auch mal
Ja.
irgendwie irgendwo landen. Weil momentan ist es so, dass Disney sehr viele Sachen besitzt, die aber kaum irgendwo veröffentlicht, weil sie halt sagen, boah, das passt jetzt gerade nicht auf Disney Plus. In dem Sinne denke ich mir so, ja, okay, why not? Finde ich ganz gut.
Wurden da irgendwelche leitenden Positionen gewechselt, weil plötzlich kommt News zu Deadpool 3, was ab 18 wird, neuer Disney Plus Streaming Service 18 Plus. Wurde irgendeine hohe Position ausgetauscht und gesagt, ey, zieh den Stock aus dem Arsch.
Ja, ich glaube, das ist einfach nur der Wandel, der jetzt mit 2020 irgendwie mitschwingt.
Das kann
Die
natürlich
sind so ein bisschen
sein.
in Zugzwang. Die müssen, du merkst bei den Unternehmen, gerade so Filmunternehmen, die müssen jetzt alles nehmen, was sie haben und auf den Tisch klatschen halt. Deswegen auch die Ankündigung von Predator 5, dass sie das halt, da auch nochmal ganz kurz zu, was ich noch letztens gelesen habe. Da haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, dass der neue Predator-Film angekündigt wurde. Und der war auch eigentlich so geplant, der Regisseur hat das, hat mit den Konzeptarbeiten vor 4 Jahren angefangen, unter dem Projekttitel Skulls. Und wollte eigentlich auch den Film fertig drehen, ohne dass irgendwer davon mitbekommt und das dann quasi groß veröffentlichen.
Er wollte eine Nacht-und-Nebel-Aktion machen bei einer IP wie Predator.
Ja, finde ich aber
Ambi
eigentlich
ambitioniert.
ambitioniert, definitiv. Wurde jetzt halt veröffentlicht quasi von einem Magazin letztendlich, was er halt ziemlich schade fand. Ich glaube aber auch, dass da sehr viel mit Produzenten mit einspielt, weil gerade jetzt momentan musst du halt wirklich alles auf den Tisch legen und sagen, ey, wir haben da ein heißes Eisen im Feuer, weil sonst hast du große Probleme. Alles, was Richtung Finanzierung geht momentan im Filmmarkt, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema tatsächlich. Da habe ich auch gleich noch eine News zu, aber so viel erstmal zu Disney.
Ja, kommen wir zu Ankündigungen. Davon gibt es ja mehr als genug, aus genau den Gründen. Und bleiben wir im Bereich 18 plus. Extraction 2, der Netflix-Actionkracher mit Chris Hemsworth, von den Macher von The Raid auch einen, glaube ich. Oder einer der Stuntmänner von The Raid
Ja, einer der Stuntman
hat den Film
Crew.
gedreht. Und ja, davon kommt Teil 2. Nein, anders. Die Dreharbeiten von Teil 2 beginnen dafür nächstes Jahr. Also cool, es wird einen zweiten Teil geben von diesen 90, 2 Stunden
Ja.
Action-Bombast.
Ja, hat nette Szenen gehabt auf jeden Fall.
War
Ja.
geil. Ja.
Ja.
Das war's auch schon mit meinen News.
Ja. Dann gehe ich mal direkt auch auf ein, zwei Ankündigungen zu. Und zwar einer meiner Lieblingsregisseure, der tatsächlich meinen Namen trägt, Ari Aster, bekannt von bis jetzt 2 Filmen, Hereditary und Midsommar, hat einen neuen Film angekündigt und auch schon direkt mit einer Wunschhauptrolle besetzt. Und zwar möchte der Gute eine 4-stündige Albtraumkomödie inszenieren. Und dafür möchte er den frisch gebackenen Oscar-Gewinner Joaquin Phoenix besetzen. Der Film soll Beau is Afraid heißen, also Beau wie das französische Wort Beau, also schön. Beau. Beau is Afraid. Der Ari Aster hat, bevor er mit Hereditary seinen Durchbruch hatte, mehrere Kurzfilme gedreht, die man noch alle auf YouTube sehen kann. Und da gibt es auch einen Kurzfilm von 2011, der heißt einfach nur Beau. Geht auch nur 6 Minuten. Habe ich mir irgendwann mal angeguckt. Der ist interessant. Da geht es im Prinzip nur um einen Mann, der irgendwo in ein Hotelzimmer schläft und es passieren die ganze Zeit so ganz komische Sachen. Also, es ist auch schwer, den Film auch zu beschreiben. Der hat die ganze Zeit so ein unangenehmes Gefühl. Auf einmal ist eine Tür auf und Sachen passieren und du weißt nicht, ob da irgendwer hinter steckt oder solche Sachen halt. Und ungefähr so soll sich wohl auch grob die Handlung dieses Films bewegen. Also, Joaquin Phoenix wird dann, ich glaube, hat er einen Namen? Nee, hat er doch. Ich glaube, Bo heißt er einfach nur. Der soll wohl auch irgendwo mit sehr vielen ungewöhnlichen, unangenehmen Situationen, übernatürlichen Situationen konfrontiert werden. Und das Ganze auf 4 Stunden und mit komödischen Ansatz. Ich bin gespannt.
Klingt auch sehr ambitioniert, weil
Definitiv.
das kann sehr schnell sehr, sehr anstrengend werden.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist dann, also man kann den Film aber auch erst sehr spät erwarten, auch wenn Ari Aster relativ früh Sachen abdreht. Weil Joaquin Phoenix eh noch momentan eingespannt ist bei Ridley Scott, der Napoleon nachdreht. Ja, irgendwie sowas war das. Ich weiß es.
Dreht Ridley Scott nicht auch eine Serie, so eine Sci-Fi-Serie, irgendwas mit Wolves, wo Travis Fimmel mitspielt?
Das kann auch gut sein.
Uff, Alter.
Außerdem plant Ridley Scott ja auch noch Gladiator 2. Und noch, glaube ich, drei Alien-Filme. Ach.
Wie alt ist der Mann?
Zu alt eigentlich. Gut, wobei, was heißt, ich habe das Gefühl, als Regisseur bist du. Ja, wobei, wird man zu alt als Regisseur? Also, so gesehen sammelst du ja immer weiter an Erfahrung, aber irgendwann fehlt dir halt dieser Schneid. Irgendwann machst du immer
Naja,
dasselbe, immer wieder. Du.
du brauchst halt auch irgendwie noch Lebenszeit. Ne? So ein Film zu drehen dauert ja.
Ja, gut, das, also vom biologischen her ja, aber ich meine so, vom Charakter, du wirst zwar irgendwie, du wirst halt in dem Sinne besser, weil du sammelst Erfahrung, aber irgendwann bist du so in deinem festen Muster, wie du Filme machst, dass du da nicht mehr rauskommst. Und so frischer Wind von so jungen Regisseuren ist dann nochmal geiler eigentlich zu sehen, als halt so der 25.000. Steven Spielberg-Teil, meiner Meinung nach.
Okay.
Deswegen finde ich immer cooler, jetzt auch gerade bei Steven Spielberg, weil das ein gutes Beispiel ist an der Stelle, wenn die dann nicht mehr so sehr ihre eigenen Filme durchpushen, sondern eher junge Regisseure unterstützen. Ich meine jetzt im Kopf zu haben, dass Spielberg das ziemlich aktiv macht und sich eher, das heißt ja auch immer eher, dass er der Produzent ist irgendwo und da mitgeholfen hat, als dass er jetzt einen neuen Film raushaut. Ich weiß nicht mehr, wann der letzte Steven Spielberg-Film rauskam.
Indiana Jones 4. Keine Ahnung.
Der kam nie raus. So, dann noch zwei kleine Sachen. Okay. Boah, das wird natürlich jetzt direkt schon wieder ins Fettnäpfchen getreten. Zwei Tode, die diese Woche passiert sind. Einmal ist der deutsche Komiker Karl Dall gestorben.
Ich habe es überall gelesen. Ich kenne die Person nicht.
Ja, der hat auch ein paar Schmuddelfilme und sowas gedreht. Und die kennt man größtenteils aber auch durch so, in unserer Generation, durch so TV-Shows wie Genial daneben. Hier, diese ganzen Shows, die halt immer dann auf RTL oder so liefen.
Okay.
Ja, die kennst du so ein bisschen vielleicht, weil der so ein schiefes Auge hat irgendwie. Das war so sein Markenzeichen. Und David Prowse ist gestorben. Der hat damals, gut, sein Gesicht gegeben, wäre an der Stelle falsch, Darth Vader verkörpert. Und ist jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben.
Ach, er war nur der Körper, während David Jones gesprochen hat.
Ja,
Okay.
genau.
Okay.
Er war halt einfach 2 Meter groß, es hat ihm da irgendwie, ne, hat ziemlich gut gepasst. Und der ist leider tatsächlich, ich meine, gestern gestorben.
Krass, das ist meine. Gut, ich war gestern kaum am Handy tatsächlich, ich habe das nicht mitbekommen.
Ja, also. Oder heute Morgen. Kann auch sein, dass es heute Morgen war. Gestern oder heute Morgen, eins von beiden. Oder gestern gestorben, heute Morgen kam dann die News, so in die Richtung
Kann
halt.
sich was sagen.
Ja. So. Dann habe ich noch eine News zu das Damen-Gambit. Das ist diese Serie über diese junge Schachspielerin. Und
Das hat dafür gesorgt, dass super viele Schachspiele verkauft worden sind, habe ich gelesen.
echt? Das.
Der Verkauf an Schachspielen ist zufälligerweise nach dem Release der Serie angestiegen. Also da gibt es eine Korrelation.
Krass, da habe ich auch gestern mit der Hypochondra drüber geredet. Die hat die Serie nämlich gesehen und meinte, die war wirklich, wirklich gut. Ich habe aber auch generell sehr viel Gutes über die Serie gehört. Und
Ich
sie
auch.
hat einen kleinen Rekord gebrochen. Aber wobei das auch immer so, das klingt sehr nach Marketing, bla bla. Denn, also die Serie wurde in den ersten 28 Tagen von 62 Millionen Accounts geschaut. Das ist schon ziemlich krass. Und Netflix sagt, so oft wurde keine andere Scripted Limited Series gesehen. Was bedeutet das?
Danke, das wollte ich gerade fragen.
Ja, also scripted halt auf Drehbüchern basierend,
Basiert nicht
obviously.
jede Produktion auf einem Drehbuch?
Nee, so hier Love Island und sowas halt nicht. Das wäre dann halt.
Ah, sorry, so ein Schund existiert in meiner Welt nicht.
Ja, oder so Reality-Shows halt,
Das
ne?
blende ich alles aus.
Das heißt, du schließt damit quasi Reality-Shows ab.
Ist schon mal gut.
Und limited heißt abgeschlossen.
Ach, es wird keine zweite Staffel geben. Das ist in sich abgeschlossene Geschichte.
Genau.
Cool.
Ja, das schränkt das Ganze aber schon so ein, wo ich denke, so, ja, okay. Aber um das nochmal in einen anderen Kontext zu bringen, ich glaube, bisher beste, oder damals hat sich Netflix sehr damit gebrüstet, dass die dritte Staffel von Stranger Things von 64 Millionen Accounts in den ersten 28 Tagen geschaut wurde. Also 2 Millionen mehr. Und wenn du dann bedenkst, halt, das war die dritte Staffel von Stranger Things, die Serie hatte quasi 2 Staffeln Zeit,
Zeit.
halt ordentlich aufzubauen. ist das schon ein
Ja.
dickes, ein krasser Erfolg
Ja,
eigentlich. Vor allem, weil
definitiv.
Stranger Things eigentlich so mit das Steckenpferd irgendwo von Netflix ist, zu dem Zeitpunkt
Das
zumindest.
kann jeder selber. Naja, ich sehe es nicht so. Also, ja, doch, es ist schon sehr erfolgreich, aber ich persönlich sehe es nicht als
Also
großes
ich kenne
Steckenpferd.
zumindest keine größere Netflix-Produktion als Serie.
Hier. Kevin Spacey.
Ah, ja, doch, gut, stimmt. Ja, das war zu den Anfängen von Netflix. Doch, da hast du
Hier,
recht. House of
House of
Cards.
Cards.
Ja.
Und halt die ganzen Marvel-Serien waren auch, als sie noch bei Netflix waren, auch ziemlich begehrt.
Waren das in Eigenproduktion von Netflix?
Ja,
Oder? Ach, krass.
der Daredevil, Iron Fist, diese ganze MCU-Netflix-Serie
Ja,
quasi.
Jessica
Jessica
irgendwas.
Jones,
Ja.
Luke Cage, das war alles von Netflix produziert.
Ja. Aber ich glaube, zumindest zu dem Zeitpunkt, irgendwie als Stranger Things dann rauskam, das war ja dann schon nochmal
Ja,
ordentlich nach House
klar.
of Cards, da war das schon so das, wo Netflix auch sehr viel reingepusht hat.
Ja, und mittlerweile ertrinkt man ja quasi in Netflix-Produktionen. Aber ich glaube,
Ja.
jetzt wäre zum Beispiel das große Steckenpferd die nächsten Jahre wird The Witcher sein.
Ja, das glaube ich auch. Und Stranger Things Staffel 4, wenn es irgendwann mal rauskommt. Scheiß Corona. So, dann habe ich noch eine News fürs, zum Abschluss quasi. Die ist relativ lang.
Ich
Und
sehe es.
ja,
Ich war gespannt.
was heißt relativ lang? Ich habe nur sehr viel Text hier stehen. Die kann ich aber
Okay.
relativ kurz zusammenfassen.
Okay.
Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass ich dann noch eine News habe Richtung so Finanzierung. Und zwar gab es jetzt Verhandlungen zwischen Netflix und Warner um den Film Godzilla vs. Kong. Und zwar hat Netflix Warner 200 Millionen Dollar geboten für die Rechte an Godzilla vs. Kong, dass sie den halt relativ exklusiv halt zeigen dürfen auf
Also,
Netflix.
es wäre dann der basierend auf dem Godzilla-Film, der in den letzten Jahren erschienen ist, und Kong Skull Island.
Genau, also
Oh,
die
krass.
beiden, die jetzt in den letzten 5 Jahren, glaube ich, erschienen sind,
Krass.
die Filme, die sollen halt, die beiden Movie-Monster sollen aufeinandertreffen. Das ganze Genre nennt sich dann Kaiju. Das ist so ein japanisches Genre, wo halt große Monster gegeneinander kämpfen. Und das war halt damals schon in der Zeit, wo Godzilla und King Kong halt ganz groß waren. Also du müsstest so 60er, 70er gewesen sein.
Ganz groß waren.
Da war das halt so das Ultimatum überhaupt, wenn Godzilla und King Kong aufeinandertreffen. Aber auch heute, gerade auch in Asien, läuft es halt sehr, sehr gut. Und die King Kong und also der King Kong-Film und die Godzilla-Filme liefen auch in Japan und China richtig, richtig gut. Also es waren richtige Box-Office-Hits. Tatsächlich hat Warner diesen Deal aber erstmal abgelehnt, denn das Ganze ist ein bisschen verwurzelt. Man könnte jetzt überlegen, dass sie das vielleicht genauso machen wollen wie bei Wonder Woman. Der läuft ja zeitgleich, zumindest ist jetzt der Plan momentan so, der soll zeitgleich im Kino anlaufen, als auch auf HBO Max. Ich glaube auch gegen Geld dann, ne?
Ja, das kann sein.
Logischerweise, weil sonst
Ja,
gehen die Leute ja
ja.
nicht ins Kino, ja. Das wäre halt relativ naheliegend, weil das gehört Warner ja schon alles und dann können sie es halt einfach so, ne, veröffentlichen. Und gleichzeitig ist da aber auch das Problem, dass 75% des Abenteuers in einem Studio gedreht worden sind, und zwar dem Studio von der Produktionsfirma Legendary. Und das ist ein Tochterunternehmen des chinesischen Unternehmens der Wonder Group. So, und die wollen halt, ne, das sind halt so dann wieder die fetten Produzenten quasi in dem Falle.
Ja.
Und die wollen jetzt halt langsam mal Kohle sehen. So. Und die würden am meisten Kohle sehen tatsächlich, wenn der Film bei Netflix läuft. Weil, ich weiß leider nicht genau, warum, das stand da nicht drin, aber Zitat, bei beiden Modellen wäre zwar möglich, springt bei der Netflix-Variante von Legendary eine zusätzliche Summe heraus. So. Jetzt ist halt so ein bisschen so der Clinch, dass Warner einerseits sagt, okay, wir können das halt auf unsere eigene Plattform packen und sind damit dann relativ happy und
Können die eigene Plattform pushen, aber können nicht garantieren, dass sie genug Geld einnehmen, was sie bei Netflix quasi mehr oder weniger geahnt hätten, dadurch, dass Netflix sehr viel verbreitet hat, weil das schon sehr viel länger auf dem Markt ist.
genau. Laut Hollywood Reporter sitzen jetzt gerade aber die höchsten Warner-Bosse daran und überlegen, wie sie tatsächlich Godzilla vs. Kong zu HBO Max bringen können. Weil letztendlich wollen sie natürlich auch irgendwo ihre eigene Plattform pushen.
Ja klar, das ist ja logisch. Man will sein eigenes Ökosystem schaffen, den Kunden binden und ihm jegliches Geld aus der Tasche ziehen. Apple hat es vorgemacht, alle machen es nach. Weil es funktioniert.
Das wollte ich nur noch einmal so mit reinnehmen, auch ein bisschen ausweiten, um zu zeigen, so gerade erstmal, dass es halt immer irgendwo die Produzenten sehr viel Mitspracherecht haben. Und auch, dass Produzenten dann teilweise auch sowas heißen wie halt irgendwie das Studio, wo du gedreht hast, was ein Tochterunternehmen ist von einer großen chinesischen Firma. Außerdem auch nochmal, um zu zeigen, dass der chinesische Markt gerade bei so einem Thema immer sehr, sehr mächtig ist.
Wieso habe ich direkt so Triaden vor Augen?
Wer war denn gerade Fehler?
Ja.
So, nice. Das war so meine letzte News auch für diese Woche.
Alright. Dann kommen wir rüber zu unserem zweiten Teil der KW-Folgen, nämlich was haben wir uns in der Woche medial reingezogen?
Yes.
Ja, Arjen, was hast du dir da reingezogen?
Boah, echt gar nicht mal so viel tatsächlich. War eine ziemlich traurige Woche. Ich habe jetzt mal, wo du auch gerade eben noch gesagt hast, Nick Frost, ich habe mir die Serie Truthseekers jetzt zu Ende angeguckt.
Das war das mit den Geisterjägern, ne?
Genau, diese Amazon Prime Originals Serie, das war letzten Sonntag habe ich, glaube ich, die letzten Folgen gesehen. Und ja, ist ganz nett. Es ist also jetzt nichts, was einen so mega umhaut, aber so eine schöne Serie, die man mal so nebenbei ein bisschen guckt. Ja, auch echt cool gemacht von Malcolm McDowell und hier Nick Frost und Simon Pegg. Ja, hat so leichte Mystery-Anleihen. Ich würde jetzt es ist offiziell eine Horrorkomödie. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich Horror war. Es gab ein, zwei Szenen, wo man gesagt hat, so, ah, das ist schon so ein bisschen
spooky.
Aber ja, war jetzt nicht so groß Horror. Aber war nett. Es hat auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es hat auch irgendwie so diesen Charakter gehabt von einer Amazon-Serie. Ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, aber irgendwie
so ein bestimmter Bildfilter?
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Bildfilter, ja, doch schon, Auswahl von Charakteren. Ich kann es nicht sagen. Es schwingt immer sowas mit, wo du sagen kannst, ja, das ist irgendwie so ein Amazon Original. Ich habe das Gefühl, doch, ich kann es ein bisschen bestimmen. So, Amazon-Serien.
Kalte Farben.
Ja, genau, kalte Farben, das ist wichtig. Und es sind meistens immer ganz normale Leute, so von nebenan gefühlt.
Mr. Robot.
Ja, Mr. Robot. Dann gab es auch diese Serie, wo dieser eine, die habe ich nie gesehen, aber das wurde immer empfohlen, wo so ein Typ irgendwie sich Frauenkleider anzieht. Aber es ist halt immer irgendwie so ganz so Basic-Serien über Basic-Leute.
Ja, das gut.
Und in kalten Farben. Das sind irgendwie so immer so diese Amazon-Serien.
Ja, guck dir Doom Patrol und The Boys an. Da hast du sehr starke Farben und Superhelden-Genre, aber komplett auf den Kopf gestellt.
Okay, ja. Vielleicht, ich habe auch noch nicht so viele gesehen, aber zumindest hatte ich immer das Gefühl, dass das immer so mitschwingt.
Ja. Alright.
Hast du denn eine Serie gesehen?
Ja, ich habe The Last Kingdom weitergeguckt. Ich bin jetzt heute Morgen, habe ich mir noch zwei Folgen reingezogen, gestern noch, ich weiß nicht wie viele, ich bin plötzlich in der zweiten Staffel. ja, gefällt mir richtig gut, weil ich habe wirklich fast alles vom Plot vergessen. Ich wusste, dass sehr viel passiert. Es ist auch sehr viel passiert. Und vielleicht erkläre ich einfach mal kurz den Plot. Es geht um die Einwanderung der Dänen, der Wikinger nach England. Bevor es England war, also es gab Northumbria, East Anglia, Wessex und so weiter, kennt man alles aus Vikings. Und da wird halt in Bebbanburg eingewandert, der König stirbt, der Sohn wird von den Wikingern gefangen genommen, großgezogen. Das heißt, er ist halt irgendwie gebürtiger Engländer, aber wie ein Viking groß geworden. Eines Tages wird dann sein Ziehvater getötet und er schwört Rache und geht dann zum König, schließt einen Pakt mit dem König und dadurch entspinnt sich halt die ganze Handlung. Und der große Clash der Handlung ist im Prinzip seine Identität zu wahren, weil er hat auch noch Verbündete bei den Wikingern, gegen die er auch teilweise antreten muss, wenn er für den König kämpft. Und die ganze Zeit dieser Glaubenskampf, dass der König ihn zum Glauben bekehren möchte, aber er sich vehement dagegen wehrt und versucht seinen eigenen Weg dazu finden. Hat viele coole Figuren. Ist jetzt visuell nicht so krass wie Vikings, finde ich. Gerade so was das Kostümdesign angeht, ist ein bisschen lower budget, aber jetzt nicht lower budget, ist gut anzusehen. Die Kämpfe sind sehr geil choreografiert. Und die Serie schafft es, sehr gut Figuren zu kreieren, die du so abgrundtief hast. Und dann diese Satisfaction, wenn sie endlich nicht mehr sind, ist, glaube ich, der größte Treiber für mich bei dieser Serie.
Das ist auch immer sehr schwer, teilweise. Ja. Also glaubhaft hassbare Figuren zu
machen. Also die haben die Figuren, die man hassen soll. Du siehst eigentlich schon direkt am Casting, du bist ein Bastard, dich mag ich nicht. Du siehst es eigentlich auf den ersten Blick.
Und ja, wie viele Staffeln hat die mittlerweile?
Die hat jetzt 4 Staffeln. Ich habe damals die ersten beiden geguckt, weil nur die ersten beiden draußen waren. Ich habe die damals, glaube ich, an 2 Tagen weggebinged, weil ich so drin war. Und jetzt arbeite ich mich langsam vor. Und das basiert auf einer Romanreihe tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie der Autor hieß. Vielleicht werde ich die Romanreihe noch nachholen, weil ich habe keine Ahnung, ob die 4. Staffel jetzt die letzte war oder nicht. Ha. Weil 40 Folgen ist jetzt auch nicht wenig.
Ja.
Eine Stunde, also 40 Stunden, quasi eine Arbeitswoche des durchschnittlichen Arbeitssklaven. Ja. Das habe ich mir reingezogen.
Finde
ich
ganz geil. Hast du Outlander gesehen?
Noch nicht, aber da reizt mich auch noch nicht so viel. Ich weiß, dass der Grutke und der Hypochonder und die Serie empfohlen haben. Der Skarsgård-Floki von Vikings spielt auch mit. Würde ich vielleicht mal reingucken, aber ich habe im Moment einen riesigen Backlog an Serien leider.
Ja, da habe ich letztens noch was Gutes zugehört. Aber die soll man wohl auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil sehr viel Schottisch gesprochen wird.
Ja.
Und das halt nochmal, das ja, genau. Kommt halt in Deutschland nicht
mehr. Ja, genau. Ich gucke The Last Kingdom auch auf Englisch, weil da, ich finde vor allem diese medieval englischen Akzente halt ganz geil. Mein Outlander. Ach nee, ich war gerade bei der King Arthur-Serie, glaube ich, wo King Arthur weiblich ist. Excalibur, da war ich gerade nicht bei Outlander.
Ah.
Hieß die Excalibur? Es gibt jetzt irgendeine neue Serie, wo King Arthur weiblich ist.
Also. Ach, keine Ahnung. Das kommt mir gerade komplett neu vor.
Okay, also, das, vielleicht bringe ich durcheinander.
Aber, also Queen Arthur?
Nee, das heißt, glaube ich, nur Excalibur.
Ja, also ich meine jetzt so, wenn King Arthur weiblich ist, in dem Sinne dann Queen Arthur quasi. Ja, witzig.
Ah, Cursed, das meinte ich.
Cursed.
Ja.
Aha. Doch, da habe ich Sachen zu gelesen, meine ich.
Aber ich habe auch nur Gutes von Outlander gehört, tatsächlich. Das würde ich mir auch noch ansehen.
Ja.
Aber war das nicht ein Film, wo ein Typ aus der Zukunft im Mittelalter landet?
Es gibt einen Film und es gibt eine Serie, ja. Den Film habe ich auch mal gesehen, wo so ein Alien dann auch irgendwie so bei den Wikingern ist und sowas, ne?
Ist Outlander wirklich so gut? Also. Oh, wow, 5 Staffeln, was?
Ja. Also, wie gesagt, separiert ist auf jeden Fall vom Film. Es gibt einen Film dazu.
Ich habe den Film nie geguckt. Ich habe nur den Trailer damals bei Kabel 1 gesehen und fand die Prämisse schon behindert.
Ja, ja, der Film ist auch ein bisschen strange. Aber die Serie ist nochmal was anderes. Die Serie geht halt wohl irgendwie um, ich meine auch so ein bisschen um Wikinger, aber auch so ein bisschen auch über das Schottische.
Sieht jetzt ziemlich viel Love Story aus. Und die sehen relativ modern gekleidet aus.
Ich hatte im Kopf, dass es irgendwie um Wikinger geht. Ja, Outlander, Netflix. Ja, gut. Also vielleicht auch, liebe Zuhörer, falls ihr das gesehen habt und irgendwas an Infos habt, gerne schreibt uns. Wir haben da anscheinend gar keine Infos und wissen nur auf jeden Fall, dass die Serie ganz cool sein soll. Ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass es schottisch ist und ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass es
so wirklich geht. Hat Patty Goody einen Song dafür geschrieben? Ich habe letztens irgendeine Band gehört, die zufälligerweise einen Song für die Outlander Season 4 gemacht hat oder so.
Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Die hat auf jeden Fall einen Song geschrieben für dieses mit Orlando Bloom.
Ah, ja, ja.
Wie hieß das denn? Auch Amazon Original. Das war, ja. Und auch definitiv nicht Kalte Farben, sondern sehr bunt.
Das mit der Fee und Cara Devlin.
Ja, Fairy irgendwas? Nicht Fairy. Nee, ach Gott. Naja, du weißt, was ich meine. Das Ding mit Orlando Bloom, was auch ganz cool sein soll, meine ich, oder?
Ja, hat auch nicht so viele Folgen. Carnival Row hieß
das. Carnival Row, ja.
Und das hat düstere Farben übrigens.
Ja, 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 ich weiß. Das ist, und auch absolut nicht die Leute von nebenan. So. Gut, aber schön, dass ich dann damit meine eigene Aussage widerlegen konnte.
Ja, pauschalisieren ist immer gefährlich.
Ja.
Gut.
So, außerdem wurde gezockt. Und zwar haben wir wieder beide mal gemeinsam ein bisschen gezockt die Woche über.
Yes.
Wir haben ja Resident Evil 2 durchgespielt. Tatsächlich kann man aber einfach direkt im Anschluss das ganze Spiel nochmal durchspielen.
Mit der B-Kampagne.
Du kannst nämlich anfangen, kannst dir auswählen, ob du Leon Kennedy spielen willst oder Claire Redfield. Und haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach mal Claire Redfield und gucken mal, wo die Unterschiede sind. Das war eigentlich ziemlich frisch, muss ich sagen, weil du wusstest halt schon, also es spielt größtenteils an denselben Locations. Das heißt, und mit denselben Rätseln, das heißt, wir konnten direkt sagen, okay, so, wir laufen jetzt hier lang. Das heißt, der Anfang, der bei uns 3 Stunden gedauert hat, hat dann letztendlich nur noch eine halbe Stunde gedauert, weil wir genau wussten, wo wir lang wollen.
Ja.
Und ich muss auch sagen, das bietet sich bei Resident Evil auch manchmal ein bisschen an, so ein bisschen taktisch zu gucken, okay, wie viel Schuss opfer ich jetzt für diesen einen Zombie da vorne. Dann gab es aber doch ziemlich gute Unterschiede. Gerade gegen Ende war sehr vieles anders.
Ja.
Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Lohnt sich da definitiv der zweite Durchgang. Theoretisch kann man dann nochmal neu durchspielen. Und das gibt es dann an. Was stand online nochmal?
Andere Wendungen und man kriegt das wahre Ende von Resident Evil 2. Gut, seien wir ehrlich, die Story von Resident Evil ist scheißegal. Diesen Virus wird es immer geben, sonst gibt es diese Spielereihe nicht mehr.
Ja, ich habe auch. Also, ich will jetzt nicht spoilern, wie Resident Evil 2 endet, aber es gibt so eine kleine After-Credit-Scene. Ich kann mir vorstellen, dass die dann einfach nur ein bisschen weiterläuft und dann. So, that's it. Nee, aber fand ich ziemlich cool. Und da waren auch echt Sachen, wo du dann. Ja, darf ich spoilern? Nein, ich spoilere nicht. Da waren auf jeden Fall komplett andere Gameplay-Elemente drin, wo du denkst so, ah, okay, interessant. Und die beiden haben unterschiedliche Waffen. Das heißt, wenn du gewohnt bist, den einen Bossfight relativ easy zu machen mit Leon, mit deiner Pumpgun und dem Revolver und keine Ahnung, was er dir noch alles hatte. Und auf einmal hast du Claire Redfield mit einer kleinen MP, einer Pups-Pistole und einer Elektro-Nagelpistole. Da denkst du dir erstmal so, hä, was? Wie soll ich das machen? Und muss halt einmal komplett umdenken. Fand ich cool. Fand ich sehr frisch. Ja.
Ich muss gerade dieses Wort Pupspistel verarbeiten.
Tatsächlich ist im Laufe des Black Fridays irgendwie so ein Resident Evil 3 in meinem Warenkorb gelandet. Und im Laufe der nächsten Wochen werdet ihr dazu wahrscheinlich noch ein, zwei Sachen hören.
Vermutlich. Ja. Ich habe auch noch alleine weitergespielt. Ich habe Fire Emblem weitergespielt. Mir fehlen jetzt, glaube ich, noch insgesamt drei Kapitel. Ich habe dieses Wochenende zwei beendet. Die Story nimmt immer weiter an, Fahrt auf und es hört einfach nicht auf.
Ja.
Aber es macht immer noch Spaß. Es steuert jetzt langsam alles unmittelbar dem Ende zu. So wie es sich jetzt anfühlt, habe ich das Gefühl, es kommt noch ein fetter Kampf und die zwei Kapitel danach sind noch so Epilog. Mal schauen, vielleicht kommt noch alles, wird auf den Kopf gestellt. Keine Ahnung. Aber macht eine Menge Bock. Habe jetzt fast alles ausgemaxt bei meinen Figuren. Teilweise auch Figuren noch in die höchste Klasse examinieren lassen, bei denen ich dachte, da ist ho jede Hoffnung verloren. Habe Dozentenrang A+, ich bin der Ultradozent, alle lieben mich.
Geil, Dozentenrang A plus.
Ja, Mann. Nee, es macht echt unglaublich viel Spaß und ich wünschte, ich hätte genug Freizeit, um sofort danach die anderen zwei Versionen durchzuzocken. Vielleicht wird das ein langjähriges Projekt immer mal wieder. Ach, seien wir ehrlich, Cyberpunk wird mein Leben fressen. Punkt.
Schön. Aber es ist eigentlich schon fast schade, dass so viel Neues rauskommt oder so viel schon da ist, dass man kaum irgendwie ein Jahr in ein Spiel stecken kann. Ähnliches
Ja.
denke ich mir auch noch bei Legend of Zelda. Vor allem, ich habe es mir sogar ausgeliehen vom Grund. Ich muss es eigentlich irgendwann mal zurückgeben. Aber ich habe jetzt ca. 75 Stunden drin und habe jetzt mit den DLCs angefangen. Und die sind eigentlich nett. So. Nee, noch ist es nichts, was mich komplett umhaut.
Seit wann spielst du Zelda?
Gute Frage.
Du hast mehr Spielzeit drin als ich in Fire Emblem. Ich habe Fire Emblem seit Monaten.
Echt?
Ja.
Oh shit. Ja, manchmal eskalieren halt so Nächte und ich spiele halt bis 5 Uhr morgens. Das ist mal so ein bisschen tricky. Dann
Krass.
fange ich halt irgendwie um 9 an und red mir halt ein, so, ja, spielst du mal ein paar Stunden und muss mich dann um 5 Uhr zwingen, so, nein, du gehst jetzt schlafen. Das ist echt übel. Also das Spiel ist ganz hohes Suchtpotenzial. Aber ja, DLCs gefallen mir bisher ganz gut. Ist halt eher weniger. Also es ist schon storybasiert, aber größtenteils eher so Gameplay-Aufgaben, so kleine Tasks. Aber letztendlich an dem Punkt, wenn du schon mit der Story durch bist und allem, findest du das ganz nett. Du willst einfach nur irgendwas haben, wo du noch weitermachen kannst. Und dann werden deine Skills dadurch so ein bisschen verbessert. Dann kommst du noch zu neuen Dungeons und sowas. Das ist schon ganz cool. Ja. Und ich habe mir gestern einen Film angeguckt. Ein Film, wo ich mich richtig gefreut habe. Den habe ich zufällig gefunden, dass der auf Netflix ist. Habe ich richtig gefreut. Und zwar von Moonrise Kingdom heißt der Film. Von einem meiner Lieblingsregisseure, Wes Anderson.
Okay, den habe ich noch nie gehört. Wer ist das?
Echt?
Einer deiner Lieblingsregisseure. Ich höre den Namen zum ersten Mal.
Ja, der hat zum Beispiel Filme gemacht wie Grand Budapest Hotel,
Okay.
Der fantastische Mr. Fox,
Männer,
Isle
die
of.
auf Ziegen standen, ist das auch der Typ gewesen?
Nee, das
Okay.
war tatsächlich wieder jemand anderes.
Okay.
Aber der hat dann auch noch, was hat er noch gemacht? Genau, der fantastische Mr. Fox, Isle of Dogs hat er gemacht.
Ach, der Typ.
Ja, Darjeeling Project, wie das hieß, hat er noch gemacht. Das, was so seine, seine Filmeart so ein bisschen beschreibt, ist vor allem, dass es ist sehr optisch ansprechend. Das ist alles immer so eine Dollhouse-Optik, wie so ein Puppenhaus. Mhm. Und er macht sehr viele Kamerafahrten, die einfach sehr geil sind. Wenn du irgendwie, wenn man als Filmfan irgendwie Bock auf Kamerafahrten hat, dann ist das, und Kameraeinstellungen, dann ist das der absolute Traumregisseur. Wirklich, fast jede zweite Einstellung ist einfach nur ein Gemälde, wo du sagst, so, boah, ist das schön von der Komposition her, von den Farben her, von der Symmetrie her. Also seine Bilder sind unglaublich symmetrisch. Der Cast war richtig, richtig geil.
War das jetzt auch Film mit Knetfiguren, oder?
Nee, das war mit echten Menschen. Edward Norton hat mitgespielt, ui. Bruce Willis hat mitgespielt. What? Ja. Dann, wer hat denn noch alles mitgespielt? Harvey Keitel hat mitgespielt, den kennst du vielleicht als der alte Typ aus Pulp Fiction, der am Ende da hinkommt und den Leuten halt, und Vincent Vegas und Jules.
Boah, ja, kann sein.
Ja. Bill Murray hat mitgespielt.
Ui.
Ja, also ziemlich, ziemlich cooler Cast auf jeden Fall. Es geht von der Story her grob darum, das sind immer so ein bisschen so auch so Feel-Good-Filme. Es geht in der Story grob darum, dass ein Pfadfinderjunge ausbricht aus seiner Einheit und ein Mädchen aus so einer komplizierten Familie ausbricht. Die beiden sich halt treffen, die haben vorher eine lange Brieffreundschaft gehabt. Und die beiden brechen quasi zusammen durch und das Ganze, und das ist auf so einer Insel, und die ganze Insel macht dann quasi, verfolgt die und versucht die halt wieder zurückzuholen. So.
Okay.
Und die Wes Anderson-Filme, abgesehen davon, dass sie halt auch immer eine sehr schöne Optik haben, ist alles immer so sehr. Manchmal wirkt es alles immer wie so Miniaturwelten. Alles ist so gestriegelt und so fein und so gerade und so parallel. Und abgesehen davon haben die auch immer einen sehr witzigen Humor. Das wird jetzt komisch klingen.
Das ist immer sehr subjektiv, ne? Witziger Humor.
Ja. Aber die haben so einen sehr trockenen Humor manchmal.
Okay, das klingt gut.
Ich musste sehr oft schmunzeln, als ich den Film gesehen habe. Es klingt jetzt komisch, wenn ich gerade das als Referenz dazu nehme, aber es ist grad mir gerade noch im Kopf gewesen. Die beiden verlieben sich halt auch, während die beiden ausbrechen und tanzen auch irgendwann mal gemeinsam an einem Strand. Und sind aber beide halt noch 10, 11, 12 oder so und küssen sich auch das erste Mal. Und sie sagt dann aber auch immer relativ trocken, und die beide haben generell so eine sehr trockene Art, sagt ihr halt auch immer so, ja, okay, du darfst meine Brüste anfassen. Und er fasst halt, und sie hat aber keine, und sagt so, ja, also irgendwann kommen die mal. So sowas. Und sehr, sehr schön, hat mir sehr gefallen. Muss man halt auch wirklich Fan von sein. Also zum Beispiel, ich glaube, so die Filme von ihm würde ich wenigen Leuten empfehlen. Vielleicht noch Grand Budapest Hotel. Das ist auch mit momentan der aktuellste. Ich glaube, der kam 2016, 17 oder so raus. Den kann man sich echt sehr gut angucken. Mit Ralph Fiennes noch. Da geht es quasi nur um ein Hotel. Und er ist also der Hotelführer. Und generell das ganze Mysterium um ein Hotel herum wird da sehr schön so aufgebauscht. Aber an sich fand ich den Film auch sehr, sehr schön. Wer an dieser Beschreibung schon jetzt gehört hat, so, ey, das könnte was für mich sein, gerne reinschauen. Ja. Cool. Moonrise Kingdom hat mir sehr gefallen gestern.
Cool, cool, cool.
Perfekter Film, um sich einmal so mit der Decke so einzumummeln, Tee zu nehmen und einfach nur zu gucken. Ja.
Ja. Wir haben diese Woche aber noch mit unserem Schlagzeugkumpel einen Film geguckt, beziehungsweise du bist dazugestoßen, Harry Potter und der Feuerkelch.
Ja, genau so hieß der Film.
Okay, der vierte halt. Ich hatte keine gute Erinnerung an den Film, und den jetzt nochmal vernünftig zu gucken, hat viel wettgemacht. Vor allem gucke ich mit dem Kumpel die Filme jetzt zum ersten Mal auf Englisch, was die Filme tatsächlich um einiges aufwertet. Nicht, dass ich was gegen die deutsche Synchro habe, aber auf Englisch ist das einfach irgendwie geiler.
Da kommt sofort dieses Britische durch, und dann hat das alles nochmal mehr diesen britischen Schul- und Uniformscharakter.
Und ich liebe einfach die ganzen UK-Akzente, alle. Ich liebe den Welshen Akzent, ich liebe den irischen, den schottischen, den britischen. Ja. Ich liebe das alles. War cool, das zu gucken. Und vor allem Voldemort ist im Englischen viel, viel cooler.
Ja.
Viel cooler.
Auch über Ralph Fiennes halt, ne? Ja.
Okay.
Ja. Der Schauspieler.
Ja, okay. Ja. Ja. Abseits davon habe ich wieder ein bisschen Musik für mich entdeckt. Und zwar entdecke ich die Folk, also FOLK-Musik wieder für mich. Einmal wieder bin ich auf den Geschmack von Fersengold gestoßen, hier Fersengold, mit Mädchen hinter der Bar und so.
Thekenmädchen, ne?
Oder Thekenmädchen. Oder
heißt er bei denen auch Thekenmädchen? Oder?
Ich bin mir nicht 100% sicher, ich habe es einfach nur in meinen Favoriten. Oder Hoch die Krüge, auch sehr schön.
Ha.
Und durch das Lied mit Patigodi, Satachi Mortis in Extremo und so weiter, bin ich auf die Band D'Artagnan gestoßen.
Ah, ja.
Und die höre ich gerade auf und ab wie sonst was, vor allem das Lied Was wollen wir trinken?
Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken?
Ja, genau. Und da dachte ich, Moment, die Melodie kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Nämlich von irgendeinem Schlagerlied.
Karnevalslied.
Ist ein Karnevalslied, echt?
Karnevalslied,
okay. Ja. Jedenfalls, die höre ich gerade auch auf und ab und habe echt Lust, einfach in eine Kneipe zu gehen und mich mit
Freunden... Also, beziehungsweise, das ist ein altes deutsches Lied, was aber auch an Karneval sehr oft läuft. So.
Aber ist das denn nicht mit Jan Pindemann?
Achso, ja gut. Dann führe ich es weiter. Es ist ein altes deutsches Lied, was an Karneval sehr oft läuft und teilweise aber auch jetzt anscheinend seinen Weg in hier Après-Ski und so gefunden
hat. Ja, weil die Melodie, ich musste sofort an dieses Lied denken und dachte, Moment, wer war als erstes da? Aber wenn es ein altes Lied ist, ist es ja cool.
Ja, ja. Nee.
Also, das finde ich super geil. Ich höre gerade alles querbeet durch. Die sind für mich so mein neues Schandmaul, mehr oder weniger, blöd gesagt. Ja. Also, finde ich geil. Kann man sich ganz gut geben. Und ja, wie gesagt, ich habe einfach Bock, mich wieder mit Freunden zu betrinken, aber das wird noch dauern. Und ich habe natürlich wieder The Mandalorian geguckt. Jede Woche wird diese Serie besser. Wie kann das sein? Mando trifft jetzt endlich auf Ahsoka Tano, die ehemalige Jedi-Padawan von Anakin.
Ja.
Die wurde verdammt gut gecastet. Die wird nämlich von Rosaria Dawson gespielt. Manche kennen sie als Claire aus den ganzen Marvel-Netflix-Serien. Die ist in jeder Serie aufgetaucht. Optisch kommt sie der Animationsfigur sehr, sehr nah. Und die Synchronsprecherin von Ahsoka Tano aus der Clone Wars-Serie, die hat auch bei Twitter geschrieben, ey, hast echt einen guten Job gemacht und hat dann auch so ein Statement gemacht für alle Fans, die gerade zum ersten Mal in Berührung kommen mit dieser Figur, um so ein bisschen einzuführen, wer das da eigentlich ist. Die Deutschen haben den größten Vorteil. Josephine Schmidt spricht nämlich Ahsoka Tano in The Clone Wars und in The Mandalorian. Das heißt, da ist kein Switch drin.
Ah.
Das finde ich generell bei Star Wars für die Deutschen sehr, sehr cool. Die Synchronstimmen sind immer die gleichen. Anakin in Clone Wars ist der gleiche aus dem Film. Obi-Wan aus Clone Wars ist der gleiche wie in dem Film. Und dass sich das einfach komplett durchzieht, finde ich sehr, sehr geil. Story, es gab eine Menge Baby Yoda-Info. Wo kommt Baby Yoda her? Baby Yodas Name. Baby Yoda hat einen Namen. Und sofort wird Baby Yoda, dadurch, dass er so ein bisschen Bedeutung hat und nicht mehr so ein süßes, mysteriöses Comic-Relief-Tool ist, wird der instant unglaublich weise. Also er wirkt, zumindest hat er auf mich so gewöhnt, als der am Schlafen war, dachte ich so, boah, fuck, du bist voll das weise Wesen, oder? Scheiße. Ja, es war super schön und es kam so ein richtiges Star Wars Machtgefühl hoch. Also so dieses, da ist noch mehr als das, was man sieht. Also dieses Erhabene von Star Wars, was ich immer sehr reizvoll finde. Die Folge macht außerdem noch große Tie-Ins in Kanon-Story von der Prequel-Trilogie von Clone Wars und Star Wars Rebels, denn Ahsoka Tano trifft auf eine ehemalige Kameradin, die sich zum Bösen gewandt hat. Und es kommt zum Showdown. Die ganze Serie hat etwas so ein bisschen von so einem asiatisch angehauchten Dorf mit so relativ niedrigen Dächern, sodass sie auf den Dächern laufen und kämpfen. Also ich hatte da so ein bisschen... Und der Showdown zwischen Ahsoka und ihrer ehemaligen Gefährtin ist auch so traditionell asiatische Martial Arts, so wirklich mit Stand-Up, Positionierung und dann geht's los.
Wer hat die gemacht, weißt du das?
Die Folge wurde von Dave Filoni gemacht, das war der Schreiber und Produzent von Star Wars The Clone Wars und von Star Wars Rebels. Und der Typ ist einfach, was Star Wars Story angeht, der ist momentan der King. Der macht einfach alles richtig.
Wie vielte Folge war das jetzt?
Das war jetzt die 5. Also es kommen noch 3 Folgen.
Dings war noch gar nicht dabei, ne? Hier,
Taika Waititi war noch nicht dabei.
Nee. Und der Kumpel von, wie heißt der denn nochmal? Der Latino, der auch Machete gemacht hat. Der Kumpel von Quentin Tarantino.
Rodriguez.
Ja, Robert Rodriguez. Der war da nicht dabei, ne?
Der war noch nicht dabei.
Da macht er dann eine von den finalen Folgen.
Soll
er
eine Folge machen?
Er hat eine Folge gemacht.
Okay, cool. Ja. Und diese Staffel Mandalorian baut einfach so viel Potenzial für mögliche Storystränge auf. Weil Mando ist auf andere Mandalorianer getroffen, die ihren Planeten zurückerobern wollen. Dafür brauchen die unbedingt diesen einen gewissen Gegenstand.
Ah, den MacGuffin.
Den MacGuffin brauchen sie, genau.
Den MacGuffin. Und ich würde das ganz kurz aus, Zuhörer jetzt nicht denkt, so, was für ein MacGuffin.
Ja, ja, ja.
Wenn du in Filmen oder Serien oder irgendwelchen Medien einen Gegenstand hast, den die Leute unbedingt brauchen und hinterherjagen, also der eine Ring aus Herr der Ringe zum Beispiel, oder die, wo die in Harry Potter diese ganzen Horcruxe suchen, oder immer wenn du in Filmen auf einen Gegenstand irgendwie hinausläufst, das ist eigentlich ein sehr einfaches Storymittel. Teilweise auch ist es nicht so gern gesehen, wenn es halt MacGuffin gibt. Genau, das ist halt der MacGuffin dann immer.
Ja. Ja, und der Typ, der diesen MacGuffin hat, da gab es auch noch Andeutungen, was der eigentlich plant. Und es wurde angeteasert, wer der Oberbösewicht ist. Großadmiral Thrawn. Hast du vermutlich noch nie gehört, weil du nicht so tief im Star Wars Kanon bist. Das ist eine Figur, die 1991 durch Star Wars Romane ins Leben gerufen wurde. Und mittlerweile sind diese Romane nicht mehr Kanon, weil durch den Kauf von Disney wurden die ganzen Star Wars Romane damals als Legends deklariert und gehören nicht mehr zum offiziellen Kanon. Damals war er quasi der Erbe des Imperiums, nachdem Luke Skywalker das Imperium platt gemacht hat, beziehungsweise die Rebellenallianz, und hat dann halt noch gegen Luke, Leia, Han Solo und so weiter gekämpft. Ja, der Kanon wurde halt gelöscht und Großadmiral Thrawn kehrte zurück in der Star Wars Rebels-Serie, also zu einem viel früheren Zeitpunkt als damals ursprünglich in den Romanen, weil das mit Luke und Leia und so weiter, das kommt dann ja noch. Er hat auch eine neue Romanreihe bekommen, ebenfalls vom selben Autor. Und vermutlich spielt jetzt alles darauf hin, dass er so der große Oberbösewicht für den Plot von Mandalorian ist. Und wer weiß, wie sich da die Story noch entfaltet. Jetzt ist die Story-Aussicht so, dass Mando mit, ich nenne ihn weiter Baby Yoda, ich werde den Namen nicht sagen, einen Planeten suchen
Martin. Soll. Martin.
Einen Planeten suchen soll, wo ein alter Jedi-Tempel ist, damit Baby Yoda wieder vielleicht zur Macht verbunden wird und vielleicht ein Jedi auf ihn aufmerksam wird.
Ah.
Vielleicht wird Luke Skywalker auf ihn aufmerksam. Wer weiß, das wäre möglich. Dann bräuchten wir aber einen jungen Mark Hamill.
Ja.
Nee, also Mandalorian macht im Moment unglaublich viel Spaß. Nur noch 3 Folgen, aber ich glaube, wenn die in der Qualität weiter so pushen, holy fuck, das wird ein Fest.
Ja. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ich glaube, ich gucke mir das alles irgendwann kurz vor der letzten Folge, wenn die online kommt, gucke ich mir den ganzen Rest an und dann gucken wir das Finale zusammen. Ja.
Ambitioniert.
Ja.
Ja, das war's auch schon. Ach ja, deine Hausaufgabe, ob mich Social Media unterstützen kann.
Ja, führ nochmal kurz aus, wie die Aufgabe war. Falls jemand die andere Folge nicht gehört hat.
Ariel hat mir die Hausaufgabe aufgegeben, mir Gedanken darüber zu machen, ob Social Media mich in meinem Studium unterstützen kann. Teils, wenn ich Seiten folgen würde, die meine Spielinhalte behandeln, ja. Habe ich jetzt nicht dafür gemacht, weil ich nicht mein Social Media damit beflecken wollte, wird gesagt. Also ich denke schon, dass es helfen kann. Ich habe es wie in allen Lebensbereichen. Wenn du dich krass für Fitness interessierst, wird dir Social Media auch dabei helfen können, weil du die ganze Zeit User-Generated Content kriegst, den konsumierst, passiv verarbeiten kannst. Aber ist dann halt auch die Frage, ob du deine Studieninhalte in deiner Freizeit, quasi in deiner Privatsphäre noch behandeln möchtest. Wenn du entspannt auf dem Sofa bist und sagst, oh, neuer Beschluss der DSGVO, interessant.
Ja.
So, zweischneidiges Schwert. Wenn du der unglaubliche produktive Typ bist, der im Prinzip keine Hobbys hat, außer zu arbeiten und Sport zu machen und nur an Karriere denkt, kannst du das gerne machen. Aber dann hörst du diesen Podcast auch wahrscheinlich nicht, von daher ist es gerade
irrsinnig. Aber ungefähr so ähnlich würde ich es auch, glaube ich, festhalten. Also teilweise kann man sich da ganz gut weiterbehelfen. Ich finde auch gerade so in Klausurphasen, wo du eh kein privates Leben mehr hast, ist es manchmal ganz cool, dann auch das noch mit reinzunehmen. Weil wenn du dich dann mal ablenkst über Social Media, stößt du dann doch mal zufällig auf so Sachen. Oder das ist ganz praktisch dann eigentlich. Wenn man das Ganze noch weiterspinnt, was ich auch immer sehr gut finde, ist Podcasts rauszusuchen zu bestimmten Themen. Zum Beispiel, wo du auch gerade eben gesagt hast, DSGVO, dass man dann irgendwie so einen Datenschutz-Podcast oder sowas hört. Weil hast du, das Coole ist dann immer den Stoff, den man halt lernen muss.
Irgendwie. Ich folge seit letzter Woche Dr. Datenschutz.
Ja, den Stoff, den man lernen muss, anders aufbereitet zu bekommen. So, das ist manchmal
Ja,
echt sehr, sehr hilfreich tatsächlich.
aber das Ding
Kommt
ist.
immer darauf an, was man lernen muss. Gerade sowas wie Statistik oder sowas will ich nicht in meiner Social Media Bubble haben. Da stimme ich auch vollkommen zu.
Ja.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie cool aufbereitet wird für Social Media. Da ist halt einfach Hopfen und Malz verloren.
Aber ich finde Podcast dann auch ein bisschen schwierig, weil ich höre Podcast im Prinzip nur, wenn ich von A nach B gehe. Ich kann nicht irgendwie am PC sitzen, eine Aufgabe bearbeiten, nebenbei einen Podcast
Nö, das habe ich,
aufhaben.
ich habe auch das nebenbei gehört tatsächlich. Aber es hat mir für mein Verständnis
Okay.
für das Topic quasi
Ja, okay.
geholfen. Ja.
Ja, okay.
Und das ist auch, glaube ich, eher das, was so Social Media dann bringen kann in so Lernprozessen oder auch teilweise für die Arbeit. Ich würde es mal direkt mitnehmen, also für die Nichtstudenten draußen, teilweise auch für den Arbeitsbereich, einfach so, dass man ein anderes Verständnis dann für Dinge bekommt. Dass man halt nicht unbedingt sagt, okay, das ist interessant, das schreibe ich mir auf oder so, ich mache Notizen dazu oder ich lerne das jetzt gerade aktiv an diesem Post, sondern dass man immer mal wieder so kleine Eye-Opener hat und sagt so, ah, okay, ah, das ist auch möglich, ah, okay, krass, interessant, so habe ich das nie gesehen.
Ja. Ja, alright. Deine Hausaufgabe ist Thor Ragnarok. Das heißt im
Den dritten
Deutschen
Teil, ja.
Thor Tag der Entscheidung. Ficht euch, Alter. Wer hat. Digga, dann nenn es Thor Götterdämmerung und nicht Tag der Entscheidung.
Ja. Auch auf Disney Plus,
Fotzen.
ne?
Was?
Geht's auch auf Disney Plus, ne?
Ja, den gibt's auf Disney Plus. Ich überlege gerade, halt, ob du was zur Story wissen musst.
Genau, als ob dazwischen irgendwas Relevantes passiert ist,
Ja,
zwischen den beiden
genau.
Teilen.
Also, so nach Teil 2 kommt Avengers 2, da ist Age of Ultron. Die fangen an zu checken, alle, dass es diese Infinity Stones gibt und dass die wichtig sind.
Okay,
Thor hat's
das weiß
rausgefunden.
ich auch.
Thor hat's rausgefunden, blöd gesagt.
Ja.
Und der Hulk hat sämtliche Kontrolle über sich verloren in Avengers 2.
Der hat den Thor rumgeschlagen, ne? Auf dem Boden. Ich kenne das Gift davon.
Das hat er mit Loki gemacht
Ah, mit Loki, ja, genau. Aber ich kenne das Gift davon, ja.
bei Avengers 1 und bei Avengers 2.
Ha.
Genau. Bruce Banner, also Hulk, hat eine Liebschaft mit Agent Romanoff am Laufen, also mit Black Widow.
Oh.
Aber hat dann auch nach Age of Ultron den Planeten verlassen, weil er sich
Mark
nicht.
Ruffalo ist
Ja,
Hulk, ne? Ah,
genau.
okay, ja.
Weil er sich selber nicht mehr unter Kontrolle hatte und ist dann ins Space hinaus. Und Thor ist halt wieder nach Asgard, weil er Thor ist
Also
und.
im Sinne von, war der jetzt einfach so in die Luft gesprungen, so.
Nee, mit einem Raumschiff.
Okay.
Mit einem
Ich
Raumschiff.
war gerade kurz irritiert vom
Ey,
Bildlichen
ja.
her.
Nee. Es wäre im Rahmen des Möglichen. Das stimmt schon. Nee, der ist dann halt weg. Und ja. Und parallel dazu ist halt der Civil War, aber davon kriegen Thor und Hulk nichts mit, weil die halt ihr eigenes Ding haben und das ist ihr Ding halt.
Okay, aber es geht wirklich primär um Thor und Hulk
Es
dann.
geht primär um Thor und Hulk. Ich weiß, das Hulk-Vorkommen hast du schon gewusst, oder?
Im Film.
Ja. Im Thor 3.
Ah, war das das mit dem Trailer mit dem Gladiator-Ding?
Ja,
Ah, okay, gut.
genau.
Ja.
Weil das wollte ich dir. Das wäre jetzt sehr schade gewesen, wenn ich das jetzt vorweggenommen hätte, aber ja. Du wirst merken, du spürst sofort, dass Taika Waititi da dran ist, weil ein Joke nach dem nächsten. Mehr sage ich einfach mal nicht. Ich bin
Ha.
gespannt, wie du den findest.
Tatsächlich, gut, dass du es gerade nochmal sagst. Also ich freue mich mega drauf. Nochmal zurück zu Wes Anderson, weil ich, als ich gestern überlegt habe, wie ich es ein bisschen beschreibe, habe ich nämlich noch gedacht, man könnte nämlich auch teilweise sagen, ein bisschen auch vom Look her, vom Style her, wie ein Taika Waititi-Film mit ein bisschen weniger Humor, aber auch nur ein bisschen weniger Humor oder einen leicht anderen Humor und ein bisschen mehr auf so Dollhouse-Optik. Also ein bisschen mehr alles so fein und so, auch mit so, wenn Schrift ist, ist immer so alles schön in Schreibschrift und sowas. Aber das ist ungefähr, da sind die sich gar
Okay.
nicht so fremd, die beiden.
Okay.
Ja, aber okay, finde ich cool, bin ich gespannt, dann habe ich die Thor-Trilogie
Ja, und
vollständig.
dann überlege ich mir, mit welcher Marvel-Trilogie ich dich als nächstes quäle und irgendwann hast du alle Marvel-Filme gesehen. Noch lachst du. So. Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr seid auch schon bald langsam in Weihnachtsstimmung, so wie wir. Wir haben sogar dekoriert.
Yay!
Und es läuft.
An der Stelle nochmal Happy Erster Advent!
Wuhu. Cool. Ja. Folgt uns doch bitte auf Social Media, auf Instagram, @irgendwas mit Medienplausch. Schreibt uns unter den Post, schreibt uns direkt an, nee, schreibt uns unter den Post und über den Account an. Gibt uns Feedback. Themenvorschläge sind auch immer cool. Ihr könnt uns auch einfach mal gerne Fragen stellen. Vielleicht machen wir mal eine Q&A-Folge und beantworten so. Fragen, so, keine Ahnung. Vielleicht interessiert es ja den Hypochonder. Ari, was ist dein Lieblings-Influencer? Beispielsweise. Oder den Grutke interessiert. Jo, Alex, welchen Anime sollte ich mir angucken, wenn ich keine Kontaktpunkte mit Animes habe? Keine Ahnung, sowas halt. Ich hoffe, die beiden nehmen mir jetzt nicht übel, dass ich sie jetzt ein bisschen
Wir haben
karikatisiert
auch noch
habe.
ein paar Themenvorschläge von vor, ich habe vor Ewigkeit mal gefragt bei uns, haben wir noch ein paar übrig. Da müssen wir mal gucken, wie wir die gut aufbereiten können. Da gab es eine Frage, so wie sie Jobschancen im irgendwas mit Medienbereich gerade aussehen. Problem ist halt, das Thema ist halt sehr weit. So, das dann irgendwie so ein bisschen zu konkretisieren, fällt relativ schwer.
Das klingt so nüchtern.
Ja, und wie gesagt, du kannst ja da wirklich in alle Bereiche reingehen. Das wäre, ja.
Du kannst alles und nichts. Und empfehlt unseren Podcast doch bitte weiter. Ihr könnt das auf Spotify, Deezer, Google und Apple Podcasts hören.
Yes.
That's a wrap.
It's a trap.